Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie sich die biblische Weltsicht auf unseren Lebensstil auswirkt? Macht es einen Unterschied, wenn wir eine Person als Körper, Seele und Geist definieren? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute beschäftigen. Wir wünschen uns, dass dieser Podcast Sie bereichert. Gute Gedanken.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu dem Lektionsgespräch, das wir heute hier miteinander halten wollen. Ich darf kurz vorstellen, wer mit mir heute teilnimmt an diesem Bibelgespräch. Ich sehe zu meiner Rechten den Thomas und die Carmen, zu meiner Linken den David und den Hannes. Ich freue mich, dass ihr meine Gesprächspartner seid heute. Wir haben verschiedene Themen anstehen, die uns in der vergangenen Woche bewegt haben in der Lektion. Bevor wir da einsteigen, spreche ich ein Gebet und dann kann es losgehen. Unser lieber himmlischer Vater, Herr, danke, dass wir wieder vor dich treten dürfen. Danke, Herr, dass wir dein Wort aufschlagen dürfen und dass wir uns heute mit verschiedenen Texten beschäftigen können, die uns etwas über dich, Herr Jesus, sagen und über die Art, wie du gelebt hast in dieser Welt, auch darüber, wie du andere Dinge siehst, wie unseren Körper oder wie wir Christi Sinn bekommen können, wie wir durch den Heiligen Geist geführt werden können. Bitte hilf uns, diese Themen so zu behandeln, wie du sie gerne behandelt sehen möchtest. Leite du unsere Gedanken durch deinen Geist, hilf uns zu guten Ideen und richtigen Schlussfolgerungen zu gelangen. Danke für deine Hilfe. Amen.
Amen. Amen.
Bevor wir den ersten Text miteinander lesen und uns ein wenig mit Jesu Kindheit und Jugend befassen werden, würde mich interessieren, wenn ihr an Jesus denkt. Ihr seid Leute, die schon länger gläubig sind, ihr habt sicherlich schon sehr viel von ihm gehört oder auch mit ihm erlebt. Aber so das Erste, wenn der Name Jesus irgendwo fällt, woran denkt ihr da? Welches Bild entsteht in eurem Kopf? In welcher Situation seht ihr ihn gerade? Was tut er da gerade?
Ich weiß nicht, ich bin geprägt von den Kinderbibeln vielleicht, aber für mich ist es dieses Bild, wo er in einer Schar von Kindern sitzt und er sich mit den Kindern beschäftigt. So dieser weiche Ausdruck und diese Freundlichkeit. Das ist das Erste, was mir kommt.
Ja, genau. Ja. Für mich ist Jesus auch derjenige, bei diesem freundlichen Gesichtsausdruck, dieser geduldigen, sanftmütigen Art.
Ja.
Ja. Auch der ganz Persönliche, ja, der sich jetzt die Zeit nimmt für einen persönlich, für einen persönlich da ist.
Ich denke eigentlich immer auch an Jesus und das Kreuz, diese Passionsgeschichte, die natürlich in den Evangelien sehr ausführlich geschildert wird. Also Jesus, der Erlöser am Kreuz.
Es gibt so viele Situationen, in denen man ihn sich vorstellen kann, so vieles, was er getan, was er gelehrt hat. Wenn ich an Jesus denke, dann kommt häufig Jesus, der unterwegs ist. Ich sehe ihn so vor meinem geistigen Auge als jemanden im einfachen Gewand des ersten Jahrhunderts, der über eine staubige Straße, über einen Feldweg wandert. Und meistens stelle ich mir im Hintergrund so den See Genezareth vor, ein paar Schafe, die auf der Seite weiden und eine Menge Leute, die hinter ihm hergehen und darauf warten, dass er sich irgendwo hinsetzt und sie lehrt. Das ist ein Teil dessen, was wir von ihm erleben. Er ist der Lehrer, er ist der mit den Kindern so freundlich umgeht, der für alle Menschen ein offenes Ohr hat und der am Ende seines Lebens auch noch so viel zu erleiden hat. Es wird uns ja nicht viel gesagt über die, können sagen, die stillen Jahre Jesu. Wir hören von seinem Leben, als er etwa 30 Jahre ist und dann geht das ganze 3,5 Jahre bis zum Kreuz. Und dann kommen noch Momente hinterher, wo er zum Beispiel Paulus begegnet. Aber wir haben vorher fast 30 Jahre, in denen wir fast nichts hören. Sammeln wir mal kurz. Was wissen wir denn von Jesus, bevor er öffentlich auftritt bei seiner Taufe durch Johannes?
Die ganzen Umstände seiner Geburt werden uns ja berichtet ein Stück weit. Ja. Ja. Die Wunder, die da passiert sind, überhaupt schon, wie es dazu kam. Ja. Eine Jungfrau wird schwanger. Mhm. Und dann machen sie sich auf den Weg nach Bethlehem für die Geburt. Dann werden uns ja berichtet von den Weisen, die dann auch kommen. Und dann müssen sie fliehen nach Ägypten. Also die ganze Kindheitsgeschichte wird uns ja ein Stück weit erzählt.
Mhm. Im Rahmen dieser Kindheitsgeschichte hören wir dann auch schon von der ersten Verfolgung. Alle Kinder, 2 Jahre und darunter, alle Männlichen im Raum Bethlehem werden kurzerhand getötet, weil Herodes der Große um seinen Thron fürchtet. Also schon ganz am Anfang so ein gewisses Omen. Omen ist vielleicht negativ belegt, einfach so ein Vorzeichen für gewisse Gefahren, die auf ihn lauern werden im Laufe seines Lebens. Was wissen wir noch?
Zusätzlich zu dem, was Matthäus sagt, sagt Lukas jetzt, da kommen die Hirten vom Feld und beten Jesus an. Und dann haben wir noch die Geschichte von Jesus als dem 12-Jährigen im Tempel. Die gibt es nur bei Lukas.
Und das war's dann auch. Mehr hören wir nicht über die Kindheit oder die Jugendzeit Jesu. Ein kurzer Einblick, genau genommen 3 Tage, die uns etwa geschildert werden. So lange hatten seine Eltern ihn zumindest gesucht und dann wieder gefunden im Tempel. Und ansonsten wissen wir nichts über diese Zeit. Bei Lukas, wie Hannes eben schon richtig sagte, wird uns darüber etwas berichtet. Und nachdem diese Episode im Tempel ist, wo er gewissermaßen seine Lehrer belehrt durch intelligente Fragen, die er stellte, hören wir dann Folgendes. Lukas 2, Vers 52, der letzte Vers in dem Kapitel. Lukas 2, Vers 52, Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Nun, an Alter zuzunehmen oder auch an Gunst zuzunehmen, sind 2 Dinge, die können ganz natürlich passieren. Was aber hier doch irgendwie außergewöhnlich ist, ist, dass er an Weisheit zunimmt. Nicht grundsätzlich außergewöhnlich, in 12-Jähriger hat noch viel zu lernen, aber wir haben es hier mit Gott in Menschengestalt zu tun. Und da würde mich interessieren, wie ihr euch das vorstellt. Jesus, der als kleines, schutzloses Baby geboren wird auf dieser Welt, als 12-Jähriger offenbar schon unheimlich viel von Gott wusste, interessante Fragen stellt, aber dann noch weiter zunimmt. Der Herr des Universums, der Schöpfer der Welt, der Erfinder allen Wissens, nimmt zu an Wissen. Wie stellt ihr euch das vor?
Ich würde sagen, es gibt in dem Alten Testament diesen Vers, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und so wie ich Jesus in den Evangelien erlebe, ist Jesus jemand, der wirklich Ehrfurcht hat und Furcht hat vor Gott. Im Sinne des Respektes, im Sinne, dass er weiß, dass Gott die höchste Instanz ist. Und dadurch, dass er schon in frühen Jahren sich diesem bewusst ist, kann er daraufhin auch an Erkenntnis, an Weisheit zunehmen, weil er diesen Draht zu Gott hat.
Du gehst also von der Definition von Sprüche 1 jetzt aus, ja? Da ist einfach der Anfang der Weisheit die Furcht des Herrn und das ist in seinem Leben offenbar immer gegeben gewesen. Ja. Auch ein vielleicht ein bisschen absurder Gedanke, den Herrn zu fürchten. Unser Herr ist Jesus Christus, ja?
Ja.
Aber lassen wir das mal dahingestellt, ja? Wie sah das dann aus? Ich stelle euch das vor, dass
er... Ich denke, er war wie ein ganz normales Kind und hat eben eine Entwicklung durchgemacht. Er konnte nicht schon mit 2 Tagen sprechen und lesen und schreiben und so weiter, sondern er musste wie jedes normale Kind hier auch ein Wachstum erleben. Er hat es also nicht leichter oder besser gehabt als andere Menschen, sondern er musste diesen Prozess durchmachen. Umso erstaunlicher ist es ja, dass er dann mit 12 Jahren schon davon spricht, dass dieses Haus... nicht das Haus von Josef, seinem leiblichen Vater unter Anführungszeichen ist, sondern das Haus seines Vaters oben im Himmel. Das heißt, mit 12 hat er schon eine erstaunliche Erkenntnis gehabt, die sogar Maria und Josef überfordert. Die wissen nicht so genau, wie sie das einordnen sollen, was ihr Kind da jetzt so von sich gibt. Also er war seiner Zeit vom Alter her schon auch wieder voraus in gewisser Weise. Auch diese Fragen erstaunen ja die Leute dort im Tempel. Und trotzdem musste er lernen und Fortschritte machen, so wie wir auch.
Also ich hätte ihn gern erlebt, muss ich sagen, in dem Alter, weil es ist für mich schwer vorzustellen, er war ohne Sünde. Und wenn ich mir so ein Kind anschaue, das ist zwar lieb, aber die Sünde kommt einfach durch.
Es macht auch mal einen Blödsinn, ne?
Und also, wie lebt ein Kind ohne Sünde? Also es muss für ihn extrem schwer gewesen sein, in gewisser Weise, weil du einfach auch aneckst. Und auf der anderen Seite denke ich mir, dass das auch noch dieses Wissen und dieses Lernen wollen auf der anderen Seite auch noch mit beflügelt hat. Er wollte einfach Gott nah sein und das durch die Natur und durch alles, was er entdecken konnte. Und ich glaube, dass das wirklich auch hilft, wenn wir fokussiert sind, wo kann ich Gott noch erleben oder was gibt es noch zu entdecken auf dieser Welt? Und da gibt es unendlich viel. Und wenn ich da offen bin und wissbegierig, dann wird sich mein Wissen auch dementsprechend schnell entwickeln, glaube ich. Also, aber es muss außergewöhnlich gewesen sein, das mit seinem Kind zu tun zu haben. Ja.
Das heißt, man könnte sagen, aus dieser Perspektive, Jesus war sündlos und ein Zustand der Sündlosigkeit heißt nicht, dass man schon alle Weisheit hat und alles Wissen hat, sondern er kann tatsächlich und hat es ja auch dazu gelernt noch, an Weisheit noch gewachsen. Wie kann er das am besten quasi noch weitergeben, was ja sein Auftrag, seine Mission ist.
Also das, was da durch den Heiligen Geist geboren wurde auf diese Welt, ja, Jesus Christus, der Gott in Menschengestalt dann gewesen ist, bedeutet nicht, dass er alle Fülle des göttlichen Wissens schon mitgebracht hätte, aber natürlich die Fülle des göttlichen Charakters. oder der göttlichen Autorität, das ist da. Aber er hat offenbar hier gewisse Teile seines Wissens oder seine Fähigkeiten bewusst zurückgelassen, aufgegeben. Ich erinnere an Philipper 2, wo wir von dieser Demütigung hören, die Herrlichkeit, die er zurücklässt, und musste jetzt wie ein kleines Baby, dessen Windeln auch, er musste auch gewickelt werden, gewechselt werden, musste gestillt werden, war abhängig von der Fürsorge seiner Eltern und musste Stück für Stück, so wie wir auch, einfach an Wissen zunehmen. Das war auch mühsam. Oder das Handwerk seines Vaters ist sicherlich nicht einfach durch göttliches Allwissen da gewesen. Auch das wird er sich angeeignet haben, Stück für Stück. Was hier wiederum wichtig ist, damit er auch mit uns als unser Hohepriester mitempfinden, mitleiden kann, verstehen kann, wie es uns geht in solchen Situationen.
Und ich denke, es ist auch für uns ganz wichtig, weil es uns dann viel leichter fällt, uns wirklich mit Jesus zu identifizieren. Denn manchmal höre ich Leute sagen, ja, Jesus ist klar, dass er das hingekriegt hat, er war ja Gott.
Ja.
Aber in der Bibel heißt es, dass alle Versuchungen, denen wir ausgesetzt sind, denen war er auch ausgesetzt. Und er hat sich entschieden, trotzdem treu zu bleiben. Und das ist für uns einfach eine Inspiration. Und wenn wir eben sagen, natürlich war Jesus etwas Besonderes, aber wenn wir dann sagen, ja, Jesus war außerordentlich und für uns hat das nichts damit zu tun, weil er war ja Gott, so will ich das nicht sehen. Ich denke, er hat uns das vorgelebt, damit wir das nachmachen können dann auch.
Er hat sicher die gleichen Versuchungen erlebt, die wir auch erleben, ob jung oder alt. Aber zusätzlich hat er noch mehr Versuchungen zu erleiden. Der Satan hat ja auch gewusst, um wen es sich hier handelt. Ja. Also gehe ich davon aus, das ist jetzt meine Logik, ohne dass ich das in der Bibel so nachweisen könnte, gehe ich davon aus, dass Satan ganz gezielt auf diesen jungen Burschen geschossen hat und auf ihn abgezielt hat, um ihn zur Sünde zu verleiten. Also, dass er sündlos geblieben ist, das ist einer der Faktoren, wo ich immer am meisten staune. Wie geht das als Kind? Und da hat er einerseits einen besonderen Schutz gehabt, seine Mutter, die ihn da von Anfang an in der Schrift unterwiesen hat, aber auch ein Wissen, das schon erstaunlich war. Ja? Also es ist eine interessante Mischung aus verschiedenen Dingen. Und Nazareth hatte nicht den besten Ruf. Das waren böse Leute und seine Geschwister waren ja auch nicht immer vorbildlich oder seine Halbgeschwister. Also von überall schlechter Einfluss und er bleibt standhaft. Das erinnert so an Josef im Alten Testament, so Figuren, genau, die auch jung sind, Daniel, und das trotzdem irgendwie schaffen.
Ich finde es bemerkenswert, dass das Einzige, was wir hören aus seiner Kindheit und Jugendzeit, das Einzige, wo er selbst aktiv ist, vor die Flucht nach Ägypten und so weiter, von ihm hören wir nichts, in die Eltern zuständig. Es geht um sie und deren Charaktere. Aber das Einzige, was wir hören als Zwölfjähriger im Tempel, da hören wir nicht von einem Wunder oder von irgendwas anderem, was vielleicht später häufiger vorkommt. Er ist auch nicht dort, um zu predigen, aber das, was wir hören, ist, er weiß offenbar so viel, dass er mit den Fragen, die er stellt, die Leute vor große Rätsel stellt. Also das, wenn wir jetzt aus göttlicher Perspektive uns fragen, warum es nur das überliefert, dann wollte Gott offenbar sagen, für die Kinder, wenn sie heranwachsen, ist eines unabdingbar. Sie müssen unbedingt lernen. Sie müssen Gott kennenlernen. Sie sollen sich Wissen aneignen in diesen noch ruhigeren Jahren, bevor sie dann später rausgehen, aktiv sind und vielleicht die Zeit dafür nicht mehr so da ist. Jetzt wollen wir uns der Zeit zuwenden, in der er aktiv dann auftritt. Ganz offen, ganz öffentlich. Matthäus Kapitel 4. Matthäus Kapitel 4, Verse 23 bis 25. Thomas, darf ich dich bitten, das zu lesen?
Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, aus Galiläa und aus dem Gebiet der 10 Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan.
Diese drei Verse hier zeigen uns, es geht los und es geht richtig los. Es braucht nicht lange, bis sein Ruf erschollen ist weit über die Grenzen des eigentlich jüdischen Gebietes hinaus. Wenn ihr das so lest, was glaubt ihr? So ganz deutlich wird's nicht, aber mal eure Einschätzung. Sind die Leute wegen den Predigten oder wegen den Heilungen gekommen? Das sind ja zwei Aspekte, die bleiben das gesamte Leben Jesu über bestehen. Was glaubt ihr, hat die Leute mehr angezogen und warum?
Vielleicht hat den einen das und den anderen das andere dann mehr angezogen. Aber wenn ich hier diese drei Verse jetzt nur anschaue, da sagt Matthäus schon, er predigt, aber dann berichtet er hauptsächlich von diesen Krankenheilungen. Die sind hier definitiv der Schwerpunkt dessen, was er hier berichtet. Ich sehe hier einfach einen Jesus, der nicht nur schöne und fromme Worte predigt, sondern einen Jesus, der sich um Leib, Seele und Geist kümmert. Also nicht nur Geist predigt, sondern auch um den Körper. Und wenn ich die Wunder Jesu mir anschaue, er macht sehr viele Heilungswunder. Mhm. Es geht ihm also darum, dass jemand gesund ist und sich wohlfühlt. Also körperlich gesund. Mhm. Natürlich auch geistlich, seelisch gesund.
Mhm. Ich glaube, das ist ein normaler Faktor. Also das, was mir wehtut oder wo ich Schmerzen empfinde, dass ich da einfach schnell eine Lösung möchte, weil das so unmittelbar spürbar ist. Und dass das Geistliche vielleicht auch spürbar ist, aber vielleicht mir selber noch gar nicht so bewusst, dass mir da was fehlt. Oder dass das vielleicht sogar der Auslöser ist fürs andere.
Also ich denke an den Gelähmten, den sie durchs Dach runterlassen. Ne? Was will der? Offensichtlich wieder gehen können, gesund sein. Und Jesus sagt zu ihm, deine Sünden sind vergeben. Also Jesus versteht beide Dimensionen, die seelische, geistliche und natürlich auch die körperliche.
Mhm. Ja, es gehört eh zusammen, aber manchmal separieren wir das sehr gerne. Also ich habe früher in so einer medizinischen Kräftigungstherapie gearbeitet und die Leute sind gekommen, weil sie Schmerzen hatten. Und wenn es dann nicht mehr so wehgetan hat und wir gesagt haben, ja, es wäre gut, das weiter zu tun, dann gab es 100 Gründe, warum man das nicht mehr, warum man keine Zeit hatte. Und ich glaube, das ist bei uns auch manchmal so. Also das, was halt, wo der Schuh drückt sozusagen, da sind wir bereit, Zeit zu investieren und da geht es auf einmal. Aber wir bringen es nicht zusammen, manchmal im Kopf, dass wir sagen, ja, aber es hat vielleicht einen anderen Grund und ich brauche eigentlich mehr als nur diese schnelle Heilung. Aber es ist ein Einstieg. Es ist ein Offensein für etwas, wo vielleicht dann mehr entstehen kann, wenn man es zulässt.
In früheren Wochen haben wir ja betont, der Mensch besteht aus Leib, Seele und Geist. Und das ist eine Einheit, die kann ich nicht auseinanderteilen. Und wenn ich Jesus beobachte, dann spricht er genau diese Einheit an und macht die Sünde weg und die Krankheit weg. Ja? Beides geht Hand in Hand bei ihm eigentlich.
So sehe ich das auch hier. Also so wie es beschrieben wird, folgen die Leute nach, weil sie merken, da geschieht was, da gibt es Heilung. Und der Eindruck entsteht auch, dass sie eher so kommen, weil sie dafür was kriegen. Ja. Mhm. So diese Erwartung oder auch diese Berechnung. Ja. Da hast du irgendein Leiden und kommst zu ihm und er nimmt das Leiden weg.
Ich denke da an Johannes 6, wo sie ihn zum König krönen wollten. Sie kommen, sie verfolgen ihn, um ihn dann endlich zum König zu machen. Und er sagt zu ihnen, ihr kommt zu mir, weil ihr satt geworden seid. Mhm. Er hatte ja vorher dieses Speisungswunder getan. Also durchaus gibt Jesus da auch zu, die kommen einfach, weil es ihnen praktisch etwas bringt. Aber eigentlich, das macht er dort in dieser langen Predigt, in Johannes 6 deutlich, sollten sie kommen wegen den Worten, die gepredigt werden. Jetzt müssen wir bedenken, Jesus heilt hier, so habe ich den Eindruck, jeden, der zu ihm kommt. Bernd Weit wird es schön ausgedrückt, er ist durch manche Gegenden, durch Ortschaften gegangen, da war nicht einer mehr hinterher drin, der irgendwie gelitten hätte. Kein Stöhnen mehr zu vernehmen, nur Jubelgeschrei. Die Leute waren unheimlich glücklich, sie waren gesund. Ein Jahr später sah das sicherlich schon wieder anders aus. Es waren verschiedene Krankheiten, manche davon werden auch wiedergekommen sein. Und so frage ich mich manchmal, ob diese Wunder einfach so ein Denkanstoß waren. Ich helfe dir jetzt, weil du mir wichtig bist. Eigentlich geht es mir aber um was Nachhaltigeres. Und das wäre die Lehre. Mhm. Und wenn sie dann später, nachdem Jesus nicht mehr da war, ein Jahr, zwei, drei, fünf, 10 Jahre später wieder krank wurden, wird all den Leuten eingefallen sein, auch wäre Jesus noch hier. Könnte ich nur zu ihm gehen. Vielleicht war das einfach auch ein Mittel, um seine Lehre nachhaltiger im Volk zu verankern durch diese Erinnerung. Also wir können sicherlich nicht trennen, wie das ja auch schon gesagt wurde, Lehren und Heilen spielt ja einfach beides zusammen. Es ist einmal der Geist, der angesprochen wird, es ist auch der Körper, der von Jesus geheilt wird. Das ist nicht wirklich trennbar, aber es fällt schon auf, dass er einen Großteil seiner Zeit mit verschiedenen Arten von Wundern verbracht hat. Seien das Heilungen, dann geht er über das Wasser, er treibt Dämonen aus, er vermehrt das Brot und die Fische, verschiedene Dinge, die so geschehen. Jetzt ist es ja bei uns heute nicht unbedingt das, wofür wir bekannt sind, dass viele Wunder passieren, welche Art auch immer. Diese Verse hier lassen darauf schließen, dass er so schnell so bekannt war und so erfolgreich war, auch wegen dieser Wunder. Und wenn das nur Türöffner gewesen sind für die Predigt, können wir als Kirche es uns dann heute überhaupt leisten, ohne Wunder auszukommen? Können wir denn irgendwas tun, damit mehr Wunder geschehen? Wäre das denn wünschenswert? Thank you.
Ja, manchmal wünschen wir uns das, weil das so den langen Leidensprozess abkürzen würde. Also wenn ich krank bin, bin ich ja froh, wenn ich schnell wieder gesund bin. Das ist ja ganz logisch. Ich denke da an so Aussagen von Ellen White, wo sie sagt, dieser ganze Bereich der Wunder und der Heilungen ist eigentlich eine Domäne Satans geworden. Es ist für mich erschreckend, das zu hören. Aber das warnt mich auch davor, eben zu großartige und zu viele und zu schnelle Wunder zu erwarten. Wir haben natürlich durch die Medizin heute einen großen Fortschritt. Und ich glaube, dass über die Gesundheitsschiene die Leute heute nach wie vor ansprechbar sind. Wir hoffen dann immer von der Gesundheit körperlich dann zur seelischen Gesundheit und geistlichen Gesundheit zu kommen. Aber als Einstieg funktioniert das, denke ich, noch immer.
Vielleicht ist es auch immer die Frage, was definiere ich als Wunder? Muss es jetzt wirklich immer die Gesundheit, das gesundheitliche Wunder sein? Ich glaube schon, dass es noch sehr viel Luft nach oben gibt, dass wir von Gott eigentlich noch mehr erwarten könnten. Und manchmal sind wir vielleicht so kopflastig, dass wir sagen, nein, das ist eigentlich so außerhalb unserer Reichweite. Wir versuchen es nicht einmal oder wir lassen Gott gar nicht diesen Raum für Wunder, weil wir einfach ja, von unserer Welt geprägt sind und das einfach nicht Usus ist. Es ist. Wir haben das auch so, ja, das sind Märchen oder das ist einfach übertrieben oder wir wollen Gott nicht überbeanspruchen. Irgendwie so habe ich manchmal das Gefühl. Aber ich glaube...
Im Jakobusbrief, ja, ihr empfangt nicht, weil ihr nicht bittet.
Genau.
Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr es in böser Absicht tut. Also da kann tatsächlich noch Luft nach oben sein und wir nutzen vielleicht manchmal nicht, was möglich wäre.
Ich denke, wir sind fasziniert von den Pionieren oder so und lesen da, was alles ging. Aber dass wir das für uns selbst in Anspruch nehmen, da sind wir sehr vorsichtig oder zurückhaltend.
Ja? Als ob sich Gott geändert hätte inzwischen.
Also ich glaube, dass das schon ein Missionsweg ist, wenn ich sage, ich erfahre Gott auf übernatürliche Art und Weise und meine Umgebung kriegt das mit, dass das anspricht und dass ich glaube, auch in Zukunft, wenn Krisen kommen, vielleicht sind wir gezwungen, uns auf das zu verlassen. Vielleicht ist das ein Stück weit auch eine Art, wo Gott sich offenbaren kann.
Ja. Ja, ich denke auch, Gott kann sich offenbaren, aber gleichzeitig geht es ja auch darum, dass Wunder eben keine Garantie sind für einen Glauben. Das heißt, selbst wenn Menschen Wunder erleben, heißt das nicht, dass sie deswegen dann auch das richtige Gottesbild haben oder sich auch hingeben für die Nachfolge. Das haben ja ganz viele Beispiele in der Bibel. Das Volk Israel erlebt Wunder, aber trotzdem haben sie noch das falsche Gottesbild. Und wir sollten ja auch unseren Glauben dann nicht darauf aufbauen. Ja, so nach dem Motto, ich bin ein Christ, weil dann kriege ich was dafür. Dann bin ich ja wieder bei dieser Berechnungsschiene. Ich glaube, weil Gott mir meine Probleme wegnimmt. Das ist das Hauptmotiv. Letzten Endes geht es ja doch um eine persönliche Beziehung. Ja, dass wir Gott lieben, dass wir Jesus lieben, dass wir auch uns darauf freuen, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Mhm. Weil wer jetzt nur glaubt, weil er, wie es jemand mal gereimt hat, ja, ich bin so fromm, damit ich in den Himmel komme, ist das Motiv. Ja. Muss man aufpassen.
Wo du das gerade sagst, da denke ich schon noch an die Pharisäer die und Schriftgelehrten, die am Fuß des Kreuzes stehen und zu ihm sagen, nachdem sie so viel erlebt haben von ihm, Zeuge von so vielen Wundern waren, nicht zuletzt Lazarus, der gerade einige Wochen vorher auferstanden ist, mit dem sie reden konnten darüber, ja. Dann sagen sie zu ihm, steig herab vom Kreuz, so wollen wir an dich glauben. Da sieht man schon, dass Wunder auch missbraucht werden können. Dass Wunder manchmal in ihrer Wirkung vielleicht nicht so langfristig sind, nicht so gravierend tief gehen können, dass es vielleicht manchmal sogar die Botschaft eher negativ beeinträchtigt, weil die Leute die Wunder erwarten statt die Predigt. Jetzt aber David, bitte.
Ja, also ich glaube, dass wir Gott einfach viel zu wenig zutrauen heutzutage, wenn wir mal wirklich ehrlich sind. Und dass es schon möglich ist für uns. Nur, ich glaube, da braucht es einfach andere Voraussetzungen von unserer Seite. Auf der anderen Seite denke ich, warum brauchen wir Wunder? Ich meine, wir haben das Wort und das Wort hat schon viele Leute ohne Wunder zur Wahrheit geführt. Und manchmal denke ich, dass wir den Eindruck haben, unsere Wahrheit ist so schwach, dass wir unbedingt ein Wunder brauchen, um jetzt dieser Botschaft noch einmal ein bisschen Nachdruck zu verleihen, ein bisschen Bedeutung zu geben. Und ich meine, schauen wir uns mal das Volk Israel in der Wüste an. Sie haben auch unzählige Wunder erlebt. In Ägypten, 10 Plagen, Manna vom Himmel und Wachteln und Feuer und Staubsäule. Und das Meer, das sich geteilt hat vor ihnen. Und trotzdem murren sie und lernen nicht diesen Gehorsam gegenüber Gott. Da haben die Wunder nichts gebracht. Und es waren viele Wunder, es waren die meisten Wunder, die eine Generation je erlebt hat.
Und trotzdem gibt es die Wunder auch heute noch. Wir nehmen sie vielleicht nur nicht wahr. Ich denke da an einen Bruder in meiner Gemeinde, wo ich früher einmal Prediger war. Der war selber pensionierter Prediger. Und die Ärzte haben seinem Sohn sage und schreibe 2 Wochen noch gegeben, um zu leben. 2 Wochen. Und er hat so ein Paket an Befunden und ärztlichen Gutachten und so weiter gehabt und mir das gezeigt. Vor ein paar Monaten war ich in Wien in einer Gemeinde und er stand dort und hat die Sabbatschulklasse gehalten. Er lebt noch immer. Ja. Die Ärzte konnten sich das nicht erklären. Und der Vater hat gesagt, das ist ein Wunder. Und nach dem, was er mir geschildert hat, muss ich auch sagen, es ist nicht erklärbar, dass der noch lebt. Und ich habe ihn eben vor noch nicht allzu langer Zeit gesehen. Er lebt noch immer. Und es sind jetzt schon viele Jahre vergangen. Also diese Wunder gibt es schon noch. Wir nehmen sie nicht immer so wahr.
Vielleicht reden wir tatsächlich zu wenig darüber, wenn Gott wunderbar etwas gemacht hat. Sein Heilungswunder oder häufig ja auch in der Führung Gottes. Wie hat er Dinge gefügt, dass für mich in meinem Leben hier oder dort Schmerz vermieden wurde oder Erfolg beschieden war? Dinge, über die man vielleicht früher offener geredet hat, die hier in der Bibel niedergeschrieben werden. Wir heute freuen uns, vielleicht kommt es im kurzen Erfahrungsbericht in der Gemeinde und nächste Woche ist ein anderes Thema, man hat es schon wieder vergessen. Also von daher war das so ein bisschen auch eine Fangfrage, ja. Wir haben keine Wunder oder so wenige. Ich glaube auch, Hannes, dass du recht hast. Wir haben viel mehr, wir thematisieren sie vielleicht zu wenig.
Sie werden auch nicht bekannt. Ich denke, vor ein paar Jahren hat mich ein Bruder hier aus der Gegend zu einer Krankensalbung eingeladen. Gehirntumor. Mhm. Auch der lebt noch. Also, das hat sich vielleicht nicht herumgesprochen, aber ich habe es ja gesehen und beobachtet und er war im Spital und Behandlungen und hin und her. Und die ganze Familie war sich nicht sicher, ob er das überleben wird. Mhm. Und ich auch nicht.
Und dann war es so.
Trotzdem hat Gott offensichtlich eingegriffen. Ich kann es mir nicht anders erklären.
Ich denke da an eine Aussage Jesu auch zu diesem Thema hier, was Wunder angeht, als Glaubensstütze, Glaubenshilfe. Es gibt ein Gleichnis von dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Und am Ende dieses Gleichnisses, das uns jetzt nicht näher beschäftigen soll, am Ende dessen sagt Jesus, ich bin hier in Lukas 16, 31, Jesus sprach zu ihnen, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Und wie kann es ein größeres Wunder geben, als Leben zu geben jemandem, der schon tot war? Sie werden sie nicht überzeugen lassen. Also da sagt Jesus klar, Wunder sind offenbar jetzt in seinem Leben auch dazu da gewesen, den Leuten einfach das Leid zu mindern, zu zeigen, wie sehr Gott sie liebt. Aber es ist nicht dazu gedacht, Glauben zu erzeugen. Das kann mal eine Hilfe sein, kurzzeitig, aber mehr so scheint es auch nicht. Dann braucht es das Wort, das offenbar in seiner kreativen Schöpfungskraft uns neu zu gebären, uns ein neues Denken, ein neues Leben zu schenken, scheint es viel kräftiger zu sein. Wir wollen jetzt einen Schritt weitergehen. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie Körper und Geist zusammenhängen. Wir sehen das in dem Dienst Jesu. Und in der Lektion der vergangenen Woche wurde daraufhin dann auch einiges an Texten angeschaut, was mit körperlicher Gesundheit zu tun hat. Lasst uns mal eine kleine Auswahl davon lesen. Ich würde dich, Carmen, bitten, 1. Korinther 10, Vers 31 aufzuschlagen. Hannes, wenn du Philipper 4, Vers 8 lesen könntest. Und David, bitte Römer 12, Verse 1 und 2.
Vers 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre.
Mhm. Essen, trinken, egal was, ja?
Philipper 4, Vers 8. Mhm. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt.
Danke. Und David bitte noch.
Römer 12, Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
Diese Texte sprechen alle von zweierlei wichtigen Aspekten. Das eine ist das körperliche Wohlergehen und das andere wäre das geistig-geistliche. Philipper 4, Vers 8 betont hier besonders die Art, wie ich denke. Und die Denkweise in den Römer haben wir das schön zusammengefasst. Es geht von dem Opfer des Leibes hin zu der Gesinnung, zum Sinn Christi. Jetzt hätte ich gerne von euch mal eine Definition des Sinnes Christi. Wenn Paulus darüber spricht hier, Römer 12, Vers 2, unser Sinn soll erneuert werden, dass wir hinkommen zu dem Sinn Christi. Was geht es da?
Also ich denke, wie du ja schon vorhin gesagt hast, unsere Seele besteht aus mehreren Teilen. Die physische und unsere geistige und emotionale und geistliche Facette beinhaltet und zusammenfasst. Und ich glaube, wenn wir uns, also das Leben eines Christen besteht eigentlich dadurch, von der Sünde geheilt zu werden. Und Sünde ist Zerstörung, ist Verfall, ist auch Tod. Und es gibt viele Dinge, viele Gewohnheiten, die auch nicht gut für unseren Leib sind. Und Gott möchte, dass wir uns an dem orientieren, was Gott ehrt. Mhm. In unserem Sinn ist das unser Verhalten, wahrscheinlich auch unser Denken, also ganz sicher unser Denken. Und in unserem Körper, da geht es um unseren Lebensstil. Mhm. Und wenn ich, also es heißt ja auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es beinhaltet, ich liebe mich selbst, ich sorge für mich und ich gebe auf mich Acht. Und ich schaue, dass ich dass ich mich nicht herabwirtschafte mit meinem Lebensstil, weil sonst würde ich mich nicht lieben. Ja.
Also ich soll meinen Körper auch pflegen, dass es ihm gut geht, dass es mir gut geht. Ja.
Die Leute, die unsterbliche Seele überbetonen, haben oft die Tendenz, den Leib abzuwerten. Mhm. Also ich fange an bei Plato in der alten Philosophie, vor Christus schon, der hat gesagt, der Körper ist so ein Gefängnis für die Seele, was Schlechtes. Dann denke ich an Zölibat, ewige Jungfrauschaft bei den Mönchen und den Nonnen und so weiter. Das ist immer eine Abwertung des Leibes. Die Bibel hat ein anderes Bild. Sie sagt, der Leib ist trotzdem wichtig und die Seele ist natürlich auch wichtig und der Geist. Aber die gehören zusammen und es kommt nicht zu einer Abwertung des Leibes. Drum macht eben Jesus auch diese Heilungswunder. Drum spricht er hier von unseren Leibern, die wir als vollkommenes Opfer, ein Opfer im Alten Testament dürfte kein fehlerhaftes Tier sein. Also wir sollen den gesund erhalten und Gott mit vollem Engagement darbringen. Aber gleichzeitig sagt dann Paulus, es braucht diese Erneuerung des Sinnes, des Denkens. Es braucht ein neues Denkschema. Und das gibt uns natürlich Gott. Mhm. Ich denke an Paulus, nicht? Zuerst verfolgt er die Christen und dann kommt ein völlig neues Denkschema. Jetzt propagiert er das Christentum und setzt sich dafür ein, bis zu seinem Tod sozusagen. Ja? Also es ist völlig neues Denken und das braucht es. Der Körper ist trotzdem nicht schlecht, wir sollten auf ihn Acht geben und ihn gesund erhalten, aber ich kann ihn trotzdem nicht trennen vom Denken und von der Seele. Es ist einfach eine Einheit.
Wenn ich hier in Römer 12, 2 lese, dass unser Sinn erneuert werden soll, dass wir prüfen sollen, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige, Vollkommene, können wir das überhaupt in einer guten, in einer hochstehenden Weise, wenn unser Körper nicht auch gepflegt ist? Können wir sagen, und du hast schon angesprochen, es gab diesen Dualismus in der Kirchengeschichte praktisch von der ersten Stunde an immer wieder. Manche haben gesagt, der Körper muss leiden, er muss erniedrigt werden, damit der Geist umso stärker wird. Das war mir so das eine gegen das andere. Halte ich den Körper klein, wird der Geist umso stärker. Wie seht ihr das? Welche Verbindung gibt es zwischen beiden? Welche Rolle spielt das Wohlergehen des Körpers für das Wohlergehen des Geistes?
Also die heutige Medizin weiß natürlich, dass das Gehirn Teil des Körpers ist. Da ist Materie da. Ich muss die gesund erhalten, damit auch dieses Gehirn richtige, folgerichtige, schlussendlich logische Gedanken hervorbringen kann. Und ich brauche auch mein Denken, um über Jesus was verstehen zu können. Wenn ich denken kann, kann ich die Bibel nicht lesen. Ja? Also ich brauche mein Gehirn, das eben Teil des Körpers ist, um auch seelisch-geistliches verstehen zu können. Sonst funktioniert das nicht.
Also ich kann jetzt keine Studie zitieren und auch keine Zahlen sagen, aber ich habe mal gehört, dass auf jeden Fall ein sehr großer Prozentteil unserer Krankheiten, unter denen wir leiden, psychosomatisch sind. Das bedeutet, das hat nichts mit meinem Körper zu tun, dass ich meinen Körper nicht pflege oder mich falsch ernähre. Das hat etwas mit meinem falschen Denken zu tun oder mit Verletzungen, mit Stress, mit Angst. Mhm.
Und wenn wir das auseinanderhalten, dann können wir das nicht verstehen. Dann denken wir, ja, was mache ich denn falsch? Warum habe ich jetzt diese Krankheiten? Ich denke, und da ist was dran. Und das heißt, dass wir es einfach nicht trennen können. Dass
das ist eine Einheit, ja.
Das ist eine Einheit.
Also da ist es ja inzwischen, glaube ich, auch jedem gut bekannt. Psychosomatik ist ein Begriff, der ist allgemein gängig heute. Ellen White ging in ihrer Zeit schon so weit, dass sie schrieb, ja, Ministry of Healing, auch an anderen Stellen, dass etwa 9/10 aller Krankheiten eigentlich vom Kopf her, vom Geist, von der Psyche her bedingt sind. Und ich gehe fest davon aus, moderne Untersuchungen sagen auch ein sehr hoher Prozentsatz, ich schätze auch 80-90%, die zumindest zu einem Teil auch durch unser Denken bedingt sind. Wenn das dort so rum ist und erwiesen ist, warum nicht auch umgekehrt? Wenn ich auf meinen Körper achte und es dem gut geht, warum soll es meinem Geist, meiner Psyche, aber auch der Klarheit des Denkens oder meiner Intelligenz nicht auch förderlich sein?
Hier kann man vielleicht auch den Text hernehmen, was Gott zusammengefügt hat. Das soll der Mensch nicht scheiden. Wenn es in einem anderen Zusammenhang steht, aber diese Einheit ist ja deswegen auch wichtig. Gerade du hast das Gehirn angesprochen. Wenn unsere Gehirnzelle das ist, womit wir mit Gott kommunizieren, dann ist ja klar, wie wichtig auch es ist, darauf zu achten, auf diesen Tempel des Heiligen Geistes.
Dieses griechische Denken hat eher seziert und auseinandergeteilt. Aber dieses hebräisch-alttestamentliche oder biblische Denken, das sieht den Menschen als große Einheit. Wir haben das jetzt schon öfters die letzten Wochen besprochen. Und das muss uns immer wieder klar sein. Und psychosomatische Erkrankungen sind ein perfektes Beispiel dafür, wie das alles zusammengehört. Es ist uns eh klar. Wir müssen es nur rumsetzen danach, den Körper mit schützen vor Krankheit und Bewegung machen, was Gesundes essen, genug schlafen, all diese Dinge, die eben so wichtig sind für also die Gesundheit.
Zum Christsein gehört dann auf alle Fälle auch dazu, der Text, den du auch gelesen hast, 1. Korinther 10, 31, dass wir auf unseren Körper Acht geben, weil dadurch auch unser Glaube beeinträchtigt werden kann.
Im Kapitel vorher sagt ja Paulus, der Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Also ich brauche den Leib, damit ich auch was vom Göttlichen, Geistlichen verstehen kann. Das geht nicht anders.
In der Lektion wird noch ein Text angesprochen, bei dem man merkt, dass Leute hier offenbar komplett durcheinander geraten sind. Hier haben wir jetzt nicht mehr diesen Aspekt mit dem Körper, lassen wir das mal ein bisschen außen vor, aber offenbar in ihrer Erkenntnis des Willens Gottes, wovon wir in Römer gelesen haben, sind sie auf Abwege geraten. Wenn ihr mit mir mal aufschlagen würdet, Matthäus Kapitel 7, Verse 21 bis 23. Da geht es eine Lektion in der Betrachtung von vergangener Woche um die Führung des Heiligen Geistes und da wird unter anderem auch diese Verführung angesprochen, dass es passieren kann, dass Menschen fest davon überzeugt sind, die Gaben des Heiligen Geistes zu besitzen, sogar Wunder zu wirken, und doch kennt sie Jesus nicht. Thomas, würdest du Matthäus 7, Vers 21 bis 23 lesen, bitte?
Ja. Hier sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen.
Wie geht's euch, wenn ihr diese Verse lest?
Ja, also für mich klingt es schon so, wenn wir Jesus auch als Heiland annehmen, dann schließt das auch den Schritt mit ein, ihn als Herrn anzunehmen. Und Herr lässt sich jetzt nicht trennen von dem, was er gesagt hat, auch zu tun.
Ja.
Ich muss gestehen, ich denke da immer an diese charismatischen und pfingstlerischen Gemeinden, wo eben angeblich dauernd irgendwelche Wunder passieren, auch Heilungswunder. Ich war mal bei so einem Gottesdienst, da wurde im Gebet gesagt, und jetzt wird eine rechte Schulter geheilt. Ne? Und dann haben sie gesagt, Amen, Amen. Aber Jesus wirft ihnen vor, weicht von mir, ihr die Gesetzlosigkeit tut. Gesetz, das ist das Wort Gottes, das ist die Bibel, das sind die 10 Gebote. Und das wird über Bord geworfen. Und man ist wieder bei diesen Emotionen, bei diesem Hokuspokus rundherum und abgelenkt vom Wort Gottes. Ich glaube, wir haben das jetzt schon oft genug gesagt, Körper, Seele, Geist gehören zusammen. Und hier wird dann wieder das Geistliche vom Körperlichen eigentlich getrennt dadurch. Der Körper wird gesund, ja, aber das Wort Gottes kommt zu kurz. Das geschriebene Wort Gottes, nicht die Eingebung des Geistes, gerade so spontan.
Gewissermaßen wäre das ja dann auch kein ganzheitlich gesunder geistlicher Zustand. Ich nehme mir einen Teil raus, Wunder tun, ja. Heiligen Geist.
Genau.
Aber das andere, Gottes Gebote, sein Willen für mein Leben, ist etwas, das hat für mich dann keine Relevanz mehr. So macht es Jesus ja hier sehr deutlich. Also es ist natürlich, wenn man das sich anschaut, und ich erinnere mich noch daran, wo ich das erste Mal las als Jugendlicher, mich hat das erschreckt, weil ich mich fragte, bin ich vielleicht einer dann von denen? Auch wenn ich keine Wunder tue, aber dass ich Gott in meinem Leben erlebe, manches Mal, dass es für mich wirklich wie ein Wunder war, oder vielleicht war es auch so manches ein richtiges Wunder, aber tue ich denn dann auch seinen Willen? Ich glaube, das ist, was er hiermit ja auch beabsichtigt, jeden dazu zu führen, dass er sich prüft, lässt du dich täuschen durch Dinge, die sensationell sind? Oder hältst du dich auch an das, was so im Ruhigen, im Verborgenen geschieht, wenn es um dein alltägliches Leben geht, Tag ein, Tag aus, dem zu folgen, was sein Wort sagt?
Das sind keine bösen Menschen, das sind keine ungläubigen Menschen. Das sind Leute, die sich auf den Herrn Jesus berufen, die von sich behaupten, gute Christen zu sein und das wahrscheinlich auch so empfinden. Und trotzdem sind
überzeugt davon.
Trotzdem sagt ihnen Jesus, geht weg, ich kenne euch nicht. Ja, diese Beziehung zu ihm, kennen ist ja ein Beziehungswort, das fehlt dann.
Das ist schon erstaunlich, weil er sagt, ich kenne euch nicht, aber sie sagen, wir haben doch in deinem Namen Wunder vollbracht. Da wirft sofort die Frage auf, in wessen Namen haben sie denn eigentlich die Wunder vollbracht?
Genau, das ist dann die Frage, wie sind ihre Wunder zustande gekommen? Und ich sage, naja, wenn sie nicht von Gott kommen, von wo kommen sie dann? Also da bleiben nicht so viele Möglichkeiten mehr.
Und dann wäre es das Gleiche, was wir letzte Woche betrachtet haben. Da ging es um Totenerscheinungen beispielsweise, ja, und wo wir dann gesehen haben, die Geschichte mit Saul, wenn ich daran erinnern darf, das muss dann der Totengeist nicht von Saul, sondern von einem Dämon gewesen sein. Und hier würde es dann um Wunder gehen, die gewirkt sind durchaus von einem Geist, aber von dem Satans, nicht vom Heiligen Geist. Die Zeit ist um, wir haben jetzt eine Sache nicht mehr geschafft, aber ich würde euch und auch den Zuschauern und Zuhörern einfach so als Gedanken mitgeben. In 2. Petrus 3 wäre es um die Vorbereitung der Wiederkunft gegangen. Der Text, den wir zuletzt hatten, da ging es eigentlich auch um die Vorbereitung oder um das Bereitsein bei der Wiederkunft. Und ich möchte euch einfach mit der Frage nach Hause schicken und ich lade auch die Zuschauer ein, einfach in der Kommentarzeile das ein oder andere zu hinterlassen. Was können wir denn tun, damit wir dieser Täuschung nicht unterliegen? Was muss denn gegeben sein, damit wir sagen können, wenn Jesus wiederkommt, wird er mich kennen und ich bin wirklich vorbereitet? Ich danke euch für eure spannenden Beiträge und liebe Karin, würde dich bitten, mit dir zu sprechen.
Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du uns so nahe sein möchtest. Ich danke dir, dass wir das eine oder andere erfahren dürfen, dass du hier auf diese Erde gekommen bist, dass du all die Herrlichkeit, die Allwissenheit, die Allmacht, die du im Himmel hast, hinter dir gelassen hast, nur damit du uns zu dir bringen kannst. Herr, bitte hilf, dass dieses Opfer für keinen von uns umsonst war, dass wir dieses Geschenk annehmen, dass wir dich suchen, dass wir alle unser Körper und Geist wachsam und gesund erhalten, um dir nahe sein zu können, um von dir zu lernen und zu sehen, was du alles in diese Welt gelegt hast und um Licht für dich zu sein. Hilf du, dass wir im Hinblick auf deine Wiederkunft leben, dass wir uns zu dir hin entwickeln und komme du bald. Und ich danke dir dafür. Amen.